bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Euodia ermahne ich und die Synkise ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens geschrieben sind. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freuet euch. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Da waren also diese zwei Gruppen. Die einen, die waren ganz Bürger dieser Welt, auch in ihrer geistlichen Haltung. Und die anderen, die waren zwar auch auf dieser Welt, noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und Lieben, das gilt auch für uns Kinder Gottes. Wir sind noch in der Welt, wir sollen ganz nüchtern sein, sagt Paulus. Aber wir sind eben nicht mehr in der Welt allein, sondern wir sind nicht von der Welt, nicht in der Welt, sondern unser Bürgertum ist droben im Himmel. Wisst ihr, lieben Geschwister, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus, und hiervon wird ja da gesprochen, dass wir umgestaltet werden in dem Leib der Niedrigkeit zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, dass diese Botschaft, Jesus kommt wieder, 318 Mal im Neuen Testament geschrieben wird. Nun, dass wir uns da recht verstehen, es muss nicht alles immer 300 Mal oder auch nur 5 Mal geschrieben stehen. Wenn es nur einmal geschrieben steht, dann ist das auch voll und ganz gültig. Aber das ist doch einzusehen. Wenn Gott seinen Geist, und er hat ja das Wort Gottes inspiriert, wenn Gott durch seinen Geist uns 318 Mal das Thema sagen lässt, mein Sohn kommt wieder, dann merken wir, dass das das Lieblingsthema Gottes ist. Und deshalb weist der Apostel Paulus auch hin, der Herr ist nahe. Und der Jesus sagt es immer wieder selber. Siehe, ich komme bald und mein Lohn kommt mit mir. Und am Ende der Bibel heißt es doch, und der Geist und die Braut sprechen, komm, ja, komme bald, Herr Jesus. Das ist die Verheißung, die wir haben. Lieben, ich sagte es schon einmal, das größte Ereignis der Zukunft wird die Entrückung sein. Und in dieser Entrückung, wenn der Herr mit gebietendem Zuruf den Seinen zuruft, die den Geist Gottes haben, kommt herauf, wird er uns umgestalten in sein Bild. Aus dem Leib der Niedrigkeit wird der Geist, der Leib der Herrlichkeit, seinem Leibe gleichgestaltet. Und Lieben, das ist eben die große Hoffnung, die wir haben. Von dieser Hoffnung spricht der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 14, an vielen anderen Stellen. Petrus spricht im 1. Petrusbrief 4 von dieser lebendigen Hoffnung durch die Auferweckung Jesu aus den Toten. Und weil Jesus Christus auferweckt wurde, werden auch wir auferweckt. Wir erleben alles das, was unser Herr auch erlebt hat, im Großen. Er ist gestorben, unser alter Mensch ist auch gestorben. Er wurde begraben, unser alter Mensch wurde auch begraben, in der Taufe, in der Wassertaufe. Er wurde auferweckt, auch wir sind eine neue Schöpfung geworden. Unsere Himmelfahrt besteht noch bevor, aber wir werden sie auch erleben. Weil der Herr auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, wird er auch uns zu sich nehmen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, ja, dass sie meine Herrlichkeit empfangen. Ich werde ihnen meine Herrlichkeit geben. Seht, und das ist jetzt der Unterschied. Die einen, die leben hier auf der Erde, das ist ihre Heimat, das ist alles. Und wir sind eben Bürger der himmlischen Heimat. Und deshalb ist es dem Apostel Paulus so ein Anliegen, uns das zu sagen. Und an die Kolosser hat er das ja auch geschrieben. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, aus dem Tod der Sünde und der Übertretungen, und weil ihr nun mit dem Christus lebendig gemacht worden seid, deshalb trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist, sondern droben ist unsere Heimat. Und dann sagt ja der Apostel Paulus, dass wir jetzt noch dieses Leben in ihm verborgen haben. Wenn er aber geoffenbart werden wird, das heißt bei der Entrückung offenbart er sich uns, dann werden auch wir mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und Paulus sagt immer wieder, ermuntert euch nun mit diesen Worten untereinander. Und diese Ermunterung spricht er hier noch einmal ganz deutlich aus. Freut euch doch darauf. Es kann so schnell kommen. Der gebietende Zuruf von oben kann jeden Augenblick kommen. Und dann sind wir beim Herrn. Es ist schade, dass wir nicht mehr so in der Naherwartung der ersten Gemeinden leben. Es ist auch menschlich verständlich, denn in der Zwischenzeit sind 2000 Jahre vergangen. Was sagen denn die später? Sie können es nachlesen in 2. Petrus 3. Hört doch endlich einmal auf von der Erzählung, Jesus kommt wieder. Sie würden heute sagen, 2000 Jahre sind vergangen und es hat sich nichts getan. Und dann sagen sie, beruhigt euch, auch das dritte 1000 Jahr hat angefangen, tut sich auch nichts. Das stimmt nämlich gar nicht, sagen sie. Darf man doch nicht ernst nehmen, dass Jesus Christus wiederkommt? Ihr Lieben, das sagt Petrus zwei Dinge. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wisst ihr, Gott hat einen anderen Kalender. Er kennt auch unseren ganz genau. Aber Gott hat einen anderen Heilskalender. Bei ihm sind 1000 Jahre tatsächlich wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Jetzt können wir einmal ganz kurz überlegen, wie viele Tage hat denn Gott die Welt geschaffen, in wie vielen Tagen? 6 Tage. Und am 7. Tage, da ruhte er. Und ich bin überzeugt, dass auch das eine schöne Hoffnungsaussage und Aussage ist, wie das Wort Gottes wirklich in unsere Wirklichkeit übersetzt werden kann. Nehmen wir einmal so an, dass der Apostel das geschrieben hat, Petrus unter der Leitung des Geistes. 6 Tage sind vergangen und jetzt kommt bald der 7. Tag. Wie viele Jahrtausende sind in der Menschheitsgeschichte vergangen? 6000 Jahre. Von Adam bis jetzt sind es etwa 6000 Jahre. Warum, frage ich mich, können wir uns nicht mit diesem Gedanken erfreuen, dass das 7. Jahrtausend jetzt angebrochen ist und Paulus sagt, der Herr ist nahe. Natürlich sollen wir nicht rechnen, auch nicht spekulieren, aber wir sollen glauben. Es wird vielleicht schneller gehen, als wir denken. Wir singen doch immer in dem Chorus, vielleicht kommt er heute. Lieben, und das ist doch Grund echter Freude. Das ist doch eine Hoffnung. Und wenn man weiß, dass der, der das ausgesprochen hat, gesagt hat, Himmel und Erde, die werden einmal vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, dann dürfen wir uns darauf verlassen. Der Herr hat uns nicht vergessen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein werden, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Die Wohnung, sagt der Herr, droben sind bereitet. Wenn's nicht so wäre, dann würde ich es euch gesagt haben. Aber er bleibt dabei. Es ist alles bereit. Deshalb warten wir auf diesen Ruf. Der Apostel Paulus erinnert uns daran, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Alle werden das einmal erkennen, dass die Bibel doch recht hat. Nur das eine, Gott lässt sich nicht von uns vorschreiben und nach unserem Empfinden und nach unserem Kalender, wenn das sein wird, sondern er hat seine ganz bestimmte Zeit. Deshalb wollen wir nicht ungeduldig werden, sondern wachen, denn ihr wisset nicht den Tag und die Stunde. Und es ist nicht so, wie die Spötter sagen, es geht alles weiter. Nein, es wird noch ganz anders kommen. Und jetzt sagt er, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, jetzt fasst er das alles noch einmal zusammen, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Steht fest im Glauben, lasst euch durch niemand und durch nichts erschüttern, der Herr kommt bald. Dann werden wir ihn schauen in seiner Herrlichkeit. Über den Herrlichkeitsleib wäre viel zu sagen. Wer sich darüber mehr interessiert, möge einmal aufmerksam 1. Korinther 15 lesen, das sogenannte herrliche Auferstehungskapitel. Da werden uns mehrere Dinge gesagt. Auch der Apostel Paulus spricht in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 davon, dass nicht alle entkleidet werden, sondern überkleidet werden. Die Bibel spricht also, ich sagte ja schon, über 300 Stellen von diesen Dingen. Wenn man alle diese 300 Stellen beachtet, bekommt man ein wunderbares prophetisches Bild. Da kann man nur sagen, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Tun wir es? Wenn wir es tun, dann werden wir sogar die Krone des Lebens, die Krone der Herrlichkeit bekommen. Halte, was du hast, dass niemand dir diese Krone raube. Nun wollen wir aber einmal schauen, wie folgerichtig, wie logisch der Apostel Paulus in seinem Brief zugeht. Könnt ihr euch noch, das ist natürlich ein bisschen viel verlangt, wir haben in der Zwischenzeit sehr viel gehört, erinnert, dass der Apostel Paulus im 2. Kapitel gesagt hat, erfüllt mir meine Freude und seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und da hat er diese Aussage uns vor Augen gestellt, wie sehr der Herr Jesus sich erniedrigt hat und wie er dann auch hoch erhoben wurde. Und dann bittet er, dass keine Streitsucht, keine Ichsucht, keine Selbstsucht sich in der Gemeinde breit macht, sondern dass sie in Einmütigkeit sein sollen. Jetzt müssen wir uns noch einmal daran erinnern, wir haben ja jetzt schon bald 13 Bibelstunden gehört über diesen Brief. Damals war das aber anders. Als der Brief in Philippi ankam, da haben sie nicht bekannt gegeben am schwarzen Brett. Brief von Paulus ist eingetroffen. Wir werden in der ersten Woche die ersten Abschnitte, in der zweiten Woche die zweite Abschnitte lesen. Ihr Lieben, als wir noch ganz jung waren und vielleicht zum ersten Mal so richtig verliebt und wir den ersten Liebesbrief bekommen haben, haben wir den auch so etappenweise gelesen? Nein! Wir haben uns zurückgezogen in die Stille und haben den Brief gelesen. Nicht nur einmal, immer wieder gelesen. Und so haben die Philipper diesen Brief natürlich auch im Zusammenhang gelesen. Dauert nur Viertelstunde, kann man gut lesen. Und jetzt haben die beiden Schwestern wahrscheinlich schon die Ohren gespitzt, als da angedeutet wurde, diese Gesinnung sei in euch. Und jetzt kommt er im vierten Kapitel auf diesen Punkt nochmal etwas ganz konkret sprechen und sagt, diese beiden Schwestern, und er macht das jetzt in einer sehr feinen Weise, die Euodia ermahne ich und die Synkisyche ermahne ich. Beide mit der gleichen Redewendung. Ob er nun schon so war, wie wir es heute machen, dass wenn wir keine besondere Bevorzugung oder Benachteiligung sehen, nach dem Alphabet geht, das glaube ich nicht, weil er nämlich im Griechischen gesprochen hat und das griechische Alphabet ist anders. Aber wir würden sagen, wir nennen zuerst die Euodia und dann nennen wir die Synkisyche, dann kann keines sagen, er hat mich benachteiligt oder bevorzugt. Paulus ist da ganz konsequent. Er sagt auch in seiner Ermahnung genau das Gleiche. Ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, und nun kommt der dritte Name, der hier genannt wird. Und das ist der Clemens. Von dem Clemens wissen wir gar nicht viel, aber eines steht fest. Paulus weiß als Seelsorger, dass wenn zwei sich wirklich etwas entfernt haben voneinander, ihr Lieben, das mag mit einem kleinen Missverständnis vielleicht angefangen haben in der Gemeinde, vielleicht ein ungutes Wort, vielleicht irgendeine Bemerkung oder ein Verhalten, was Anstoß gegeben hat, und schon sitzt hier etwas drin. Und wenn das nicht sofort bereinigt wird, dann bringt es der Geist, dann bringt es der Fürst dieser Welt fertig, in uns eine bittere Wurzel hineinzulegen. Ihr Lieben, das ist eine ganz gefährliche Sache, so eine bittere Wurzel im Herzen zu haben. Da kann man sich nämlich wirklich nicht mehr freuen. Es ist völlig sinnlos, den Geschwistern, die im Streit leben, zu sagen, freut euch in dem Herrn, und abermals sage ich euch, freut euch. Sie können sich nur freuen, wenn sie Buße tun. Und das will der Herr haben. Das wollte er auch hier bei diesen beiden Schwestern haben. Lieben, diese beiden Schwestern hatten nämlich immerhin in besonderer Weise eine Stellung. Das waren nicht die Rednerinnen in der Versammlung, das gibt es in der biblischen Versammlung nicht. Aber sie hatten als Mitarbeiter mit dem Paulus in besonderer Weise gewirkt und gezeigt, wir wollen unserem Herrn dienen. Und ihr Lieben, wer bereit ist, dem Herrn zu dienen, der muss es eben in seiner Gesinnung tun. In der Kraft, die er darreicht, und Worte Gottes aussprechen und nicht eigene Ideen. So sagt Paulus Petrus im 1. Petrus 4. Wie es weitergegangen ist, wird hier nicht geschrieben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Clemens, der geistlich gesinnte Mann, es fertiggebracht hat, diese Dinge wieder mit den beiden Schwestern in Ordnung zu bringen. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Ich wünschte, ihr hättet in allen euren Gemeinden so einen Bruder Clemens, der erkennt, welche Gefahr es ist, wenn bittere Wurzeln im Herzen sind. Und nun wollen wir nicht nur an die beiden Schwestern denken, es hätten genauso gut auch zwei Brüder sein können, aber in Philippi waren es eben nur mal zwei Schwestern, deshalb müssen wir sie auch nennen, wenn sie namentlich sogar genannt werden, dass das wieder in Ordnung kommt. Denn so ein Zwiespalt, der von einem kleinen Missverständnis bis zu einer bitteren Wurzel führt, stört die Gemeinschaft. Ich weiß auch nicht, wie die beiden sich verhalten haben am Mahl des Herrn, ob sie Brot und Wein an sich vorübergingen ließen oder ob sie sagten, das ist eine Angelegenheit, die geht nur uns zwei an. Da brauchen sich die anderen überhaupt nicht drum kümmern. Ihr Lieben, das gibt es in der Gemeinde nicht. Privatangelegenheiten. Denn wenn zwei miteinander nicht auskommen, dann können sie ehrlichen Herzens nicht am Tisch des Herrn teilnehmen. Und dann ist die Gemeinschaft schon dadurch belastet und gestört. Wie kann denn der Heilige Geist segnen und wir Lobpreis, Dank und Anbetung darbringen, wenn gleichzeitig dieser andere Geist versucht, zu spalten, zu stören? Ihr Lieben, natürlich kann man über diese ganze Dinge weggehen und sagen, so genau darf man es nicht nehmen und es wird ja heute auch nicht genau genommen. Was heute manchmal gestritten wird, ist ja furchtbar. Da heißt es dann nur, vielleicht sind eben andere Meinungen. Der eine sagt, ich sehe so, der andere so, naja, na, einigen wir uns. Oder jeder bleibt bei seiner Meinung. Ihr Lieben, aber so kann man Gemeinde Jesu zerstören. Und der Apostel Paulus sagt, wer die Gemeinde Jesu verdirbt durch eine solche Haltung, den werde auch ich verderben. Was er damit meint, ist nicht ganz entscheidend. Er sagt nicht, sie werden verloren gehen, aber sie werden auf jeden Fall Beschämung erfahren. Denn wer sich am Leibe des Christus versündigt, der versündigt sich am kostbarsten, was ist. Ihr Lieben, wir sind doch kein Kegelclub. Da kann man sich auch mal gegenseitig den Kopf verschlagen. Und dann gibt's ja auch das Wort, Pack verschlägt sich, Pack verträgt sich. Das soll ja in der Gemeinde nicht das Symbol sein. Nein, es ist hier ein sehr ernstes Wort. Und der Apostel Paulus schreibt das in einer solchen liebenden Art. Aber er hält die Wahrheit in Liebe fest, sagt die Wahrheit und bittet den Clemens, Clemens, ich weiß, du wirst dich darum kümmern. Und er hat bestimmt darum gebetet, dass seine Anliegen durchgedrungen sind. Ob heute in Philippi noch eine Versammlung ist, das weiß ich nicht. In Ephesus ist keine mehr. In Kolossee auch nicht. Ich habe noch kein Zeugnis gehört, dass in Philippi eins sein soll. Vielleicht ist dann doch nicht der Friede so gut gewesen, dass er hindurchgeschlagen hat über 2000 Jahre. Aber das ist ja nicht das Thema jetzt hier. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Das ist also der Antrieb auch zur seelsorgerlichen und auch zur brüderlichen Hilfe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Darüber braucht man eigentlich gar nicht viel sagen. Die Bedeutung des Gebetes kennen wir. Flehen mit Danksagung unsere Anliegen vor dem Herrn kundtun, das tun wir doch immer. Und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Deshalb ist es so wichtig, dass man Dinge, die nicht in Ordnung sind, untereinander oder auch in unserem persönlichen Leben, nicht mit rumschleppt. Ohne das Beichtgeheimnis in irgendeiner Weise zu berühren, wundere ich mich manchmal in der Seelsorge, dass da Dinge zur Sprache kommen, die oft Jahre und manchmal Jahrzehnte zurückliegen. Und ich sage dann oft zu diesen Leuten, warum schleppt ihr denn diese furchtbare Belastung, die euch alle Freude raubt, die euch sogar manchmal auch die Heilsgewissheit genommen hat? Warum schleppt ihr denn so lang rum? Warum seid ihr nicht gleich gekommen, damit ihr jetzt wieder die volle Freude erleben dürft? Wir dürfen doch kommen mit Danksagung. Was sagt der Apostel weiter? Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen habt und gehört habt, an mir gesehen habt, auch hier wieder Vorbildcharakter. Überlegt es, lernt es, empfangt es, hört es und seht es an mir. Das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wisst ihr, der Apostel Paulus ist ein sehr nüchterner Mann. Der kommt sofort wieder auf die Praxis zurück. Der sagt, nicht allein das, was wir sagen, ist maßgebend. Nicht allein, was äußerlich ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und so will der Apostel Paulus auch nicht sagen, dass wir jetzt immer nur mit frommen Versen und so weiter umgehen, sondern von ihm lernen, das Tun ist ganz entscheidend wichtig. Und nun wiederhole ich mich eben in dieser Beziehung einmal, es verdrießt mich nicht, sagt Paulus, mich auch nicht. Was sagt Jakobus? Wir sollen eben nicht nur Hörer des Wortes sein, das sind wir hier, dürfen wir sein, das ist das Allerwichtigste und Allererste, aber dann sollen wir auch Täter dieses Wortes werden. Sonst laden wir eine Verantwortung auf. Lieben, es genügt nicht, eine gute biblische Erkenntnis im Kopf zu haben. Manche sehr begabte Leute, die haben einen 30 Zentimeter zu großen Glauben. Ich muss sagen, kann man denn einen großen Glauben haben? Wenn ich so sage, wie ich es jetzt meine, dann werden Sie es gleich merken. Die haben einen Glauben hier oben, ganz oben, einen hohen Glauben. Der müsste aber 30 Zentimeter kürzer sein, nämlich im Herzen. Das ist das Entscheidende. Der Glaube im Herzen, mit dem Herzen wird geglaubt zur Errettung. Und mit dem Munde wird bekannt zur Seligkeit. Die Reihenfolge ist klar. Zuerst mit dem Herzen. Natürlich ist der Verstand nicht ausgeschlossen. Wenn wir nicht wissen, um was es geht, dann können wir uns auch nicht freuen. Können uns ja nicht freuen, so wegen irgendetwas. Aber der Gegenstand der Freude ist doch klar. Jesus Christus. Und wisst ihr, was so schön ist? Paulus sagt uns auch noch, freut euch nicht über alles Mögliche, dass ihr dort und dort einmal einen gewissen Segen gehabt habt, dass ihr dort und dort nicht einmal ein großes Erfolgserlebnis gehabt habt. Wenn man heute ganz modern ist, dann spricht man vom Aha-Ergebnis, das ist auch so ein Schlagwort. Und dann sagt der Apostel, freut euch, dass eure Namen im Buche des Lebens geschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Das ist der Gipfel aller Freude, dass unsere Namen im Buche des Lebens geschrieben sind. Denn nur wenn das geschieht, werden wir bei der Entrückung auch dabei sein. Nur die eine klare Wiedergeburt erlebt haben, die im Buche des Lebens geschrieben sind, die werden wie ein Magnet bei dem Kommen des Herrn emporgehoben werden. Nun sagen manche Geschwister, die Bibel, ich akzeptiere sie, aber sie müsste eigentlich ein bisschen praktischer sein. Wir lieben das ja so etwas, so ein, möchte man sagen, ein Rezeptbuch oder auch ein, wie heißt denn das, wenn man beim Arzt ist, ein Rezept, ja? Packzettel auch. Rezept. Wir würden am liebsten ein dickes Rezeptbuch haben. Gesetz wollen wir nicht so sehr, aber ein Rezeptbuch. Ihr Lieben, es gibt einige Stellen, wo wir wirklich ganz praktisch Rezepte bekommen. Eines der Rezepte, das ist in Hebräer 12, Vers 3. Da heißt es doch, dass wir aufschauen sollen auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens, betrachtet den, der um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet, damit ihr in euren Seelen nicht ermüdet und ermattet. Ich meine, das ist doch ein wunderbares Rezept. Wenn es uns also darum zu tun ist, dass wir merken, die Freude brennt nicht mehr so richtig, die Liebe zum Herrn brennt nicht mehr so richtig, brauchen wir nicht zum Arzt gehen und sagen, Rezept ausschreiben. Nein, wir brauchen nur das tun, was der Herr sagt. Ihn betrachten, ihn im Auge haben. Und dann werden wir erkennen, dann kommt die Freude wieder. Das kann gar nicht anders sein. Und deshalb freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich es euch. Aber hier haben wir auch nochmal ein sehr schönes, möchte man sagen, Rezept. Da wird uns nun in 7 Stufen klar gemacht, als allgemeiner, gültiger Maßstab für unsere Beurteilung. Da heißt es, alles was wahr ist, alles was ehrbar ist, alles was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, Tugend, Lob, das erwäget, das tut.